Ich möchte gerne anfangen mit einer Stelle aus Matthäus 14, nur zum Erzählen. Und das ging um Petrus. Also das ist, wo Jesus spät in die Nacht gebetet hat und kam dann später, die haben ja im Boot gearbeitet, rüberzukommen. Und er kam auf dem Wasser laufen. Und Petrus, spontan wie er war, erstmal hatten die ja alle Angst und Jesus sagt, hab keine Angst, ich bin's. Und Petrus sagt, also wenn du es bist, dann befehl, dass ich da rauskomme. Okay, Spontanität. Und Jesus sagt, ja komm. Und er ging auf Wasser, bis er um sich geguckt hat und erkannt hat, dass dies eine Überforderung war. Und dann ist er runtergegangen und er musste schreien zu Gott und Jesus hat ihm geholfen. Okay, also dieses Bild ist die Geschichte meines Lebens. Ich werde sehr häufig nass. Ja. Ich bin auch spontan und so und dann erkenne ich, dass ich das nicht kann und so weiter. Also wenn ich dann, wie Petrus, zum Herrn schreie, dann meistens klappt es gut. Und das Witzige ist, meistens von meinen Mitmenschen bekomme ich den Lob, dass ich es so gut gemacht habe. Ja? Okay. Also, das ist die Sache mit Kraft und Schwachheit. Ich frage euch, bist du lieber stark oder schwach? Okay, was ist an Schwachheit schlecht? Warum will man lieber stärker als schwächer sein? Welche Gefahren verbinden wir mit Schwachheit? Verletzlichkeit. Was noch?
Passivität.
Bitte?
Passivität.
Okay.
Minderwertigkeit.
Abhängigkeit.
Minderwertigkeit.
Bitte? Versagen, jawohl. Also verletzlich, unfähig, bedürftig, unsicher. Es ist ein sehr unsicheres Gefühl. Man hat Angst, überrumpelt zu werden. Okay, gut, dann kann man es verstehen. Das Problem ist, dass unsere Schwachheit Tatsache ist. Sie ist Realität. Auch wenn wir es lieber verstecken würden. Ja? Also, der Mensch ist einfach schwach. Ich meine, nehmen wir einen Affe in der gleichen Größe wie einer von uns. Ist x-mal stärker. Oder eine Ente kann tagelang auf einem gefrorenen See sitzen und spürt die Kälte gar nicht. Ja. Ein Löwe ist in 1-2 Jahren erwachsen. Bei Menschen dauert es 10 bis 20 Mal so lange und manche schaffen es nie. Also auch die Ameisen und so, egal wo man guckt. Unsere Welt, unsere Gesellschaft ist auch gefährlich. Es ist nicht lieb. Also, unsere Schwachheit ist Realität. Aber wir fühlen uns nicht gleichmäßig schwach. Immer. Also das schwankt. Wann fühlst du dich besonders schwach?
In Krankheit.
Gut, das ist auch erste auf meiner Liste. Was noch?
Misserfolge.
Jawohl.
Eigenverschulden.
Schuldgefühle, jawohl.
Eine Behinderung annehmen.
Wenn man eine Behinderung hat, ja.
Nicht helfen können.
Also dieses Ohnmachtgefühl, ja, ja.
Von einer großen Aufgabe. Also wenn man irgendwie so ein Projekt vor Augen hat, soll man denkt, wie soll ich das?
Herausforderungen, ja. Genau. Also dazu kann ich sagen, noch Müdigkeit, Hunger, Stress, Ja, und wenn man sich überfordert fühlt, ja, das ist richtig. Warum fühlt man sich dann schwächer? Ja.
Weil man allein ist.
Weil man es zumindest sich fühlt.
Ja.
Okay.
Ich weiß, dass die Zukunft bringt.
Genau. Ich denke, das Problem in dieser Situation ist, wir erkennen die Wirklichkeit. Mit diesen Situationen können wir uns nicht täuschen. Sonst gehen wir durchs Leben und meinen, es klappt ja. Ja, ja. Okay, ich habe manche von euch gebeten, oder ihr würdet nicht von mir, sondern von Marion gebeten, eine Bibelstelle zu lesen. Ich werde einfach die Stelle sagen und dann, wer das hat, soll das vorlesen. Wir wollen nach diesen allen Bibelstellen überlegen, was diese alle zusammen uns sagen über Gott und Schwachheit und Kraft und so weiter. Also erstmal Psalm 27,1.
Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemand.
Okay. Und dann Jesaja 40, 28 bis 31.
Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen.
Danke. Und Jesaja 41, 10 und 13.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Das ist gut.
Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir.
Bei dieser Stelle muss ich euch erzählen, als mein Mann, also wer bei seiner Beerdigung vielleicht dabei war, hörte das schon, aber wir haben diese Bibelstelle entdeckt, 2 Wochen bevor er gestorben ist. Und ich kam dann ins Krankenhaus zu ihm und er lag da so. Und ich habe gesagt, hast du Schmerzen im Arm? Nee, ich halte fest. Und das ist okay. Und dann Nehemiah 8.
Ja. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz.
Und Epheser 6, Vers 10.
Seid stark in dem Herrn.
Okay. Alles zusammengenommen, was habt ihr von diesen Versen?
Ganz viel Kraft und Schutz.
Okay. Von wem?
Von Gott.
Genau. Alle diese Stelle reden nicht, wehe, wenn ihr nicht. Es hängt nicht von uns ab. Also Gott ist stark, auch wenn ich schwach bin. Gott ist die Kraftquelle. Und er will uns stärken. Und zusammen mit seiner Stärke sieht meine Schwachheit ganz anders aus. Da denke ich an spielende Kinder. Also wenn ein Kind Schwierigkeiten mit einem Älteren hat, warte bis mein Vater. Ja, ja. Seine Schwachheit ist anders, wenn man einen starken Vater im Hintergrund hat. Ja. Okay, gibt es etwas Gutes an Schwachheit? Komisch, wa? Also, ich denke ein paar Dinge. Genau, man lernt nachzudenken. Gut, das ist nicht auf meiner Liste, aber das ist eine gute. In Schwachheit erkenne ich am besten, dass ich Gottes Hilfe brauche. Da habe ich hier reingeschrieben, Psalm 77, 1 bis 3. Hat jemand das?
Ich schreie zu Gott, so laut ich kann. Ich schreie zu Gott, er wird mich hören. In deiner Angst suche ich den Herrn. Nachts strecke ich die Hand nach ihm aus, ohne davon zu ermüden. Trost von Menschen kann mir nicht helfen.
Okay. Gibt es eine Stelle in der Bibel, weil ich mich so souverän fühlte, bat ich Gott um seine Führung? Es gibt es nicht, ja. Also unsere Schwachheit zieht uns zu der Hilfequelle. Psalm 138, Vers 3.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
Okay, also eine positive Sache an Schwachheit ist, dass wir zu Gott gehen. Noch etwas, es verbindet uns an der Realität. Ich habe gesagt, unsere Schwachheit ist echt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich möchte nicht eine Illusion leben. Ich möchte Realität leben. Aber das ist nicht immer einfach. Ja. Meine Schwachheit ist eine Tatsache. So, jetzt habe ich ein paar Bilder. Im Leben ist es so, könnt ihr alle das sehen? Okay. Die späteren sollt ihr noch nicht sehen. Ah, das ist egal. Okay. Danke. Ja. Sehr gut. Also, im Leben ist es so, es ist meine Kraft gegen Satans Herausforderungen. Und ich bin überfordert. Auch wenn ich allmählich wachse, seine Herausforderungen wachsen auch. Ja. Also, und die Folge ist Angst und Unsicherheit. Okay, ich erkenne meine Schwachheit, ich rufe Gott um Hilfe. So, was passiert, wenn Gott hilft? Was bewirkt die Kraft Gottes?
Die Herausforderung zu meistern.
Okay, diese Hilfe ist so, dass ich die Herausforderung überspringen, also dass ich die bewältigen kann. Und natürlich gibt Gott nicht, also ich mache das nicht, sondern wir machen das. Ja? So wie in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, Gott wird uns keine Versuchung geben, also zulassen, die größer ist, als dass wir es mit seiner Hilfe schaffen können. Okay, also ändert das meine Kraft? Nein. Also, meine Kraft bleibt eigentlich gleich. Also, ich nehme an, wenn wir mit Gott Erlebnisse haben, dann wächst unsere Kraft auch. Aber das ist nicht, was hier ist. Also, Gott gibt uns nicht Ich-Stärke. Er gibt uns wir Stärke. Also, wenn er uns, wenn er uns ich stark machen würde, genau, dann brauchten wir ihn nicht. Und so würde dies hier aufhören. Also dann würde das hochkommen. Das ist nicht, was es tut. Aber wir Stärke bewirkt schon etwas. Und jemand hat es schon gesagt hier vorne. Also diese Erfahrung mit Gott bewirkt, dass ich seine Nähe suche. Okay? Weil ich zunehmend begreife, dass ich mit ihm zusammen der Zukunft gewachsen bin. Meine Kraft hat sich nicht verändert, aber meine Zuversicht schon. Das kann ab und zu Leichtsinn führen. Aber wie Petrus, da wird man nass. Und genau. Und was diese Zuversicht bewirkt, ist, dass ich zunehmend mich und meine Schwachheit annehmen kann, weil es nicht so eine Bedrohung ist. Da darf ich echter sein mit seiner Hilfe. Okay, jetzt ist kleine Pause. Okay. Gut. Paulus drückt das aus in Philipper 4, 13, das kennt ihr alles. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Also nicht eigene Kraft, sondern Gottes Kraft. Das hängt aber alles von unserer Erfahrung mit Gott ab. Oder das hängt davon ab, wie viel Erfahrung mit Gott wir zulassen. Okay. Das war die Theorie. In der Krise, wenn man sich besonders schwach und hilflos fühlt, schreit man zu Gott. Aber der Aufbau von dieser Verbindung mit Gott fängt dann nicht an, sondern in der Vorbereitung in den guten Zeiten. Und also die Dinge, die ich erzählen sollte, ist also meine Situation nach dem Tod meines Mannes und auch in meine Krebssituation und diese Kontrollverlust, was man da spürt. Das kann ich gern tun und werde ich auch ein bisschen, aber ich denke, hilfreicher wäre es zu überlegen oder dass ich weitergebe, Dinge, die für mich auf jeden Fall sich herausgestellt haben als gute Vorbereitung. Dinge, die von früher, die mir es ermöglicht haben, Gottes Hilfe jetzt wahrzunehmen, also in dieser Zeit und jetzt auch noch. Allgemein sind diese Dinge, die mein Vertrauen zu Gott gestärkt haben. Und im Grunde genommen sind die alle Geschenke von Gott. So, die erste ist zuschauen, wie Gott wirkt. Und damit meine ich, seit Jahrzehnten schaue ich Gott zu in den Bibelgeschichten, wie er mit seinem Volk umgeht. Und also, es tut mir wirklich leid für Leute, die nie Kinderstunden gelehrt haben. Es gibt so ein Reichtum von diesen Geschichten, auch in einer Sprache, dass die Kinder verstehen können. Dann kann ich es auch verstehen. Welche Geschichten zum Beispiel? Wie Gott mit David war in den 8 Jahren, wo König Saul hinter ihm her war und wollte ihn ermorden aus Hass und Eifersucht. Diese Zeit ist spannend, aber das war die ganze Zeit, er hat nichts an sich gerissen. Er wollte nicht zu schnell König werden, also das war ein Gottessein. Oder Josef, er war 17 Jahre Sklave und im Gefängnis in Ägypten, weil seine Brüder ihn verkauft haben und weil diese Frau ja gelogen hatte. Und dann ist er zu Fürst geworden, als Teil von einem Plan, um Israel zu retten in der Hungersnot. Oder Hiskia mit seiner tödlichen Krankheit. Oder Petrus mit der Verleugnung. Das ist so fein, wie Jesus spricht ihn vorher an und sagt, das ist jetzt Else Deutsch, aber du wirst missbauen und wenn du dich erholst, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Ja. Er hat ihm nicht mal gesagt, wie kannst du nach all dem, was ich für dich, weißt du, nichts mit Schämen. Er hat ihn in seine Schwachheit angenommen. Also Gott zeigt uns, wie er mit uns umgeht. Aber also es ist nicht so, also meiner Meinung nach, nicht so wichtig, dass man jeden Tag fleißig sein Bibel liest und abhackt, dass man es gemacht hat. Wichtig ist, dass die Inhalte von diesen Bibelgeschichten in unser Langzeitgedächtnis gelangen. Denn dann kommen die, wenn wir eine ähnliche Gefühlslage haben. Und so kann ich dann besser transferieren, meine Zuversicht, also Vertrauen, was die haben durften, kann ich auch. Okay, die zweite Sache ist Gebet. Ich meine, mit Gebet rufen wir ihn auch an in der Not. Da wollte ich meine Reihenfolge ändern. Ich bin nicht so ein starker Gebetskämpfer, wie manche von euch möglicherweise sind. Seid manche von uns. Okay. Aber ich habe eine Armee von Betern, die wirklich ständig für mich beten, in der ganzen Welt, weil ich meine Schwachheit nicht verstecke. Die wissen, wo meine Schwachheiten sind und die beten für mich, für meine Festigkeit, für meine Gradlinigkeit und für alles, was, wo es Problem sein könnte. Sie beten auch für meine Gebetsgewohnheiten. Schwachheit nicht verstecken. Dann hat man mehr Hilfe. Anderen können auch helfen, auch wo du dich schwach fühlst. Aber jetzt zu dem Gebet selber. Wie beten wir meistens in einer Situation, wo wir uns schwach fühlen, Angst haben vor etwas, was kommen könnte oder dies und jenes? Was beten wir meistens? Wir bitten, aber was bitten wir? Also dann seid ihr besser als die Leute in Bremen. Die Gebete, die ich höre, ist, mach, dass es nicht passiert. Schütze uns, nimm das von uns. Ja, also ich meine, das ist vielleicht angebracht. Ich will das nicht verdonnern, aber ich denke, Gedanken, Gebete, die uns vielleicht besser mit Gottes Kraft verbinden, sind so wie, dass er die Führung übernimmt. Oder dass ich seine Führung erkenne. Ja. Yeah. Oder dass er mich stärkt, sodass ich die Herausforderung ertrage. Oder dass er Gutes aus diesem Leiden bringen kann. Oder dass er mir hilft, dass ich ihn nicht enttäusche. Also, versteht ihr den Unterschied, was ich meine? Ja? Gut. Okay, die dritte Sache habe ich genannt, Teilnahme an Gottes Schule. Und Was ich damit meine, ist echt zum Lebensziel zu machen, zu lernen und zu wachsen. Es ändert die Einstellung zu Herausforderungen. Die sind dann Gelegenheiten. Ja. das ist eine von meinen Lebenszielen, schon seit langem. Aber in diesem letzten Jahr waren die Lektionen in Gottes Schule sehr passend zu dem, was ich brauchte oder brauchen würde nachher. Zum Beispiel, also vielleicht kennt ihr dieses ETM-Trainingsprogramm, was mein Mann ins Leben gerufen hat. Das ist, um Christen aufzubauen und in eigener Initiative unterstützen. Es gibt einen Grundkurs, Giovanni ist dieses Jahr angemeldet, aber dann gibt es jedes Jahr auch Aufbaukursen. Letztes Jahr im Mai, das ist wichtig, im Mai, war der Aufbaukurs, warum erlaubt Gott das Böse und das Leiden? Okay, Glenn Jones hat das gelehrt. Und die Intensivwoche war also reichhaltig in Gedanken zu diesem Thema von Krankheit, Tod, Leiden, Trauer. Also Mitte Mai. 1. Juni habe ich meine Diagnose bekommen. Okay. In der Tat habe ich meine Hausaufgabe für den Kurs gemacht in einem Warteraum vor der Biopsie. Und meine Hausaufgabe war, ich sollte Antworten auf folgende Fragen formulieren. Warum erschuf Gott Krebs oder andere grausame Krankheiten, wo Menschen langsam zugrunde gehen? War das wirklich notwendig? Oder warum müssen so viele unschuldige Kinder sterben, verhungern, auf der Straße leben und so weiter? Will Gott mich wohl für meine bisherige Lebensgestaltung strafen? Wenn nicht, was für einen Sinn hat mein Kranksein und warum trifft das denn dann gerade mich? Wie kann Gott zulassen? Okay, das sind alle Fragen, die ihr vielleicht auch gehört habt. Ja? So, die Aufgabe war, die Antworten zu formulieren, damit ich die hätte, wenn jemand anders mir diese Fragen stellt. Ja, okay, ihr wisst schon. Es hat mir sehr viel geholfen, dass gerade in diesem Jahr dieses Thema kam, also betrachte ich nicht als Zufall. Okay, noch eine Situation letztes Jahr, aber also erstmal Herausforderungen annehmen, die größer sind als wir. Das ist eine wichtige Sache in Gottes Schule. Wenn wir Herausforderungen nicht annehmen, die größer sind als wir, dann brauchen wir ihn nicht. Dann ist alles sicher. Gemütlich, aber also man wächst nicht. Okay, und deshalb, also ich habe schon seit Jahrzehnten, vielleicht soll ich sagen, des Öfteren bekomme ich Auftrag, bei Frauenfreizeiten und so weiter zu reden. Und ich habe die Gewohnheit, diese Aufgaben immer anzunehmen, wenn ich das kann, aber vom Thema her, weil ich erfahren habe, dass Gott sehr häufig dahinter war. Und für dieses letzte Jahr, Anfang Juni, hatte ich die Aufgabe bei der Frauenfreizeit zu beschreiben, die praktische Wirkung von Versöhnung mit Gott. Was macht es aus, wenn man mit Gott eng verbunden ist? Okay. aus dieser Aufgabe ist für mich ein Bild geworden, was mir sehr viel die ganze Zeit, es hat mich begleitet und hat mir geholfen. Und zwar ein Bild der Realität. Aber also zuerst das Komische. Okay. Wenn ihr nichts davon versteht, dann erkläre ich. Also, das ist von Platon. Also, vielleicht kennt ihr Platons Allegorie der Hölle. Ich habe immer Angst. Ich habe immer Angst vor diesem Wort, weil aus dem Deutschen nicht unterscheidet zwischen so ein Loch in einem Berg und. Also, das ist ein Loch in einem Berg. Okay. Gut. Also, der Platon hat, er erzählt es, eigentlich sollte das von Sokrates gekommen sein, aber er sagte, dass die Menschheit so ist wie Leute, die gefesselt in so ein Loch im Berg und die können ihren Körper und ihren Kopf nicht umdrehen. Die sehen nur, was vor sich auf diese weiße Wand gespiegelt ist. Hinter ihnen ist ein Feuer und alles, was auf diese Straße hier durch, diesen Pfad, dann sehen sie den Schatten von der Realität. Aber weil diese Leute nichts anderes kennen, denken die, das, was die sehen, ist die Realität. Und so, in seine Geschichte geht es weiter. Also ein Philosoph kommt rein und versucht, jemand zu befreien von dieser Illusion. Und macht ihn frei und will ihn zum Licht rausbringen. Und er sträubt sich. Er sieht diese echten Dinge hier auf dem Weg und er denkt, das ist Schatten, das ist Illusion, weil er weiß, was Realität ist. Und dann schließlich zieht er ihn raus und wenn er ans Licht kommt, dann brennen nur die Augen. Also dann ist es schmerzlich für ihn. Okay, also dies betrachte ich sehr passend zu Christen, wenn wir versuchen, Nichtgläubigen das Evangelium zu erklären. Aber das meinte Sokrates nicht. Er meinte, das waren die normale dummen Leute und die Philosophen. Also, okay, also, jetzt muss ich gucken, was ich eigentlich sagen musste. Okay. Da kam ich auf dieses Bild. Denn die eigentliche Realität ist Gottes Realität. Realität dauert in die Ewigkeit. Es bleibt, also so bis zum Ende. Also es ist und dann irgendwann hat Gott unsere Welt kreiert und wir sehen um uns und das ist unsere Realität, so wie die Leute an ihrer Wand. Ja? Und also das Licht ist in die Welt gekommen, Jesus, und ist für uns gestorben, sodass wenn wir festhalten an seinem Kreuz und diesen Weg gehen, dann wandeln wir auch hier in seinem Licht. Also ich kann viel besser mit Bildern denken als mit Wörtern. Und dieses Bild blieb mir im Kopf durch alles. Okay. Sinn unseres Lebens ist, von hier bis in seine Realität zu gelangen. Das heißt, das ist, finde ich, unendlich tröstend. Egal, was kommt, zum Beispiel, wenn ich, also auch wenn meine Krankheit der Anfang von meinem Tod hier auf Erden ist. Trotzdem, wenn ich auf dem Weg zur Realität bin, dann bringt es mich nur schneller dahin. Das ist sehr tröstend. Und dann denke ich an diese in 1. Korinther 15, diese Stelle, wo Paulus sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er nimmt es uns weg. Okay. So. Die vierte Sache ist der Kampf, also was mir geholfen hat, ist der Kampf gegen Selbstmitleid. Ich kann wirklich nur sagen, meistens, also ich denke, wir jammern alle, oder?
Ja.
Okay, ja. Aber es ist meistens Jammern auf sehr hohem Niveau. Und ich kann euch sagen, Selbstmitleid ist dank meiner Mutter nicht eine Eigenschaft von mir. Ich habe jahrzehntelang geübt, nicht selbstmitleidig zu sein. Ja, ich erinnere mich an einmal, wo ich es trotzdem war. Und meine Zwillinge waren Teenager zu der Zeit und es war nicht gewohnt. Und ich habe... Und meine Diane kam zu mir und hat mich umarmt. Ach du... Oh. Und dann haben wir beide gelacht und es war vorbei. Aber also... Dieser Kampf gegen Selbstmitleid, wenn es uns eigentlich gut geht, ist sehr wichtig. Denn wenn es uns nicht gut geht, wird es viel schwerer. Und also, ich muss sagen, bei meiner ersten OP war es nicht so eine große Sache. Also das habe ich genommen, ja, so. Die nehmen das Dings raus und dann sehen wir weiter. Also, aber dann haben die, die nehmen immer Wächterknoten, Lymphknoten raus und eine von den Wächterknoten war befallen. Und das war für mich ein anderes Spiel. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich überlegt habe, ist das vielleicht der Anfang von dem Ende? Das weiß man ja nicht. Aber an dem Tag hatte ich schon meine Probleme. Aber also ich habe was vergessen. Ihr benutzt, also an dem Tag, wo ich meine Diagnose bekommen habe, das war Mittwoch im Juni, Anfang Juni, es war am Mittwoch in Bibelstunde, hat Sergei ein Lied geleitet, das ich nicht kannte. Das war die Nummer 11 in diese Ich will dir danken. Also ich weiß nicht, wie alle Strophen gehen, aber in der dritten Strophe steht, er hilft, also wie ein Vater ist er so gut, du kannst ihm schon danken, er weiß, was er tut, sowas ähnliches. Ja? Und ich habe gedacht, oh, okay. Und das reichte für die erste OP. Und dann kam den Hammer das nächste Mal. Aber also die zweite OP hat mich auch wirklich hart getroffen. Ich hatte ein Geigenseitenphänomen, die mussten weitere Lymphknoten rausnehmen. Die waren alle frei. Ja, aber wo die Lymphsträhne abgeschnitten haben, die wurden zu Narbengewebe und haben sich festgebissen, sodass ich meinen Arm nicht bewegen konnte. Und da 8 Wochen Physiotherapie und jetzt gar nicht. Aber meine Physiotherapeutin hat jetzt inzwischen auch an meine vierwöchigen Grenzenseminar teilgenommen. Mhm. Und da ist Kontakt, wer weiß, was daraus kommt. Aber jetzt das Schlimmste an diese zweite OP war, also ich hatte in der zweiten Woche danach, als ich zu Hause war, eine sehr, sehr starke Entzündung bekommen in meinem Arm. Und entweder in Verbindung damit oder zur gleichen Zeit ein Magen-Darm-Grippe. Und zu der Zeit, es war natürlich Freitagnachmittag, und an dem Wochenende, alle die Leute in Bremen, die ich normalerweise anrufen würde, die waren entweder selber krank oder verreist. Und ich fühlte mich sehr, sehr schlecht. So, also Selbstmitleid ist eine Untertreibung. Gut. Da fiel mir Dagmar Jones in Würzburg ein. Dagmar ist Krankenschwester und sie ist wirklich ein Gebetskämpfer. Und so, ich rief sie an und sie entschuldete meine Schwachheit und mein Selbstmitleid und alles. Und sie hat mit mir gebetet am Telefon. Und dann aber konnte sie mir Tipps geben für meinen Arm, was ich machen sollte. Aber zur Sinnfrage ist das, was ich jetzt erzählen möchte. Ich fühlte mich total allein. Und ein Teil davon war es, ich habe mich entschlossen, nach der OP meine Frauenärztin zu wechseln. Bei der Neue habe ich erst in 8 Wochen einen Termin bekommen können. Also so hatte ich alle diese Probleme und ich wollte nicht zu der anderen und so weiter. Es war sehr schwierig. Und Dagmar sagte, nee, ruf Montagmorgen da an. Diese Entzündung ändert alles. Sie hatte recht. Wegen dieser Entzündung war ich bis 8.30 Uhr beim Arzt. Also so fing meine ganze Therapie sofort an und nicht erst 2 Monate später. So dass ich sagen musste, ich war dankbar für die Entzündung. Übers Wochenende nicht. aber die Geschichte geht weiter. Und zwar, inzwischen erkenne ich noch einen Grund für diese Entzündung. Und das ging gar nicht um mich. Und zwar, also jeder kann denken, dass es günstig ist, die Therapie schneller anzufangen. Also für mich. Aber dass es für jemand anders gut war, dass diese passiert ist, das ist außergewöhnlich. Auf jeden Fall, bei der Reha habe ich Ina kennengelernt. Sie wohnt in meinem Stadtteil in Bremen. Wir waren am gleichen Tisch und auch dort, sie hat Hodgkins, also Lymphknotenkrebs, gehabt. Und als wir da waren, hatte sie eine geschwollene Lymphknoten gefunden und musste hingehen, um das zu untersuchen. Und sie war wirklich voller Angst. Und so habe ich einfach beim Frühstück habe ich gefragt, du, ich habe gerade da frei, kann ich mit dir gehen und beten mit dir? Und sie sagt, ja. Und so, das war der Anfang. Jetzt lesen wir regelmäßig zusammen in der Bibel. Also, wenn ich die Entzündung nicht gehabt hätte, dann wäre ich erst 2 Monate später bei Reha. Aber das sehen wir nicht. Wir müssen einfach Gott vertrauen. Er weiß, was er tut. Okay, also die 4 Sachen, Kraft in Schwachheit, also bitte erinnert euch, Langzeitgedächtnis, Es heißt nicht Kraft gegen Schwachheit. Es ist Kraft in Schwachheit. Schwachheit erkennen und annehmen und die nötige Zusatzstärke holen. Schwachheit nicht verstecken. Es verdirbt innen. Was ist rot?
Vergammelt.
Es vergammelt drinnen, wenn man das versteckt. Ja? Also Schwachheit zugeben, damit andere Christen auch dir helfen können mit Stärke. Und übe dich in Vertrauen auf Gott durch Herausforderungen, durch Lernen. Denn nur wenn du aus dem Boot steigst, wie Petrus, auch mit der Gefahr, dass du nass wirst, wirst du an seine Hand bis zum Boot zurückkommen. Das mit Schwachheit ist komisch. In unserer Welt ist Schwachsein schlecht, gefährlich. Aber Jesus ist für die Schwachen gekommen. Wir brauchen nicht stark zu sein, sondern an Gottes Stärke festzuhalten. Thank you.